Hallo und herzlich willkommen. Fabrik der Zukunft. Der Podcast für Inspiration aus Produktion und Logistik. Mit cleveren Konzepten und smarten Technologien für deine Fabrik. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir darüber, was passiert, wenn sich ein Gabelstapler auf einer Bodenmarkierung dreht und warum die visuelle Ordnung trotzdem funktionieren muss. Wir reden über visuelles Management in der Produktion und Logistik. Wir reden speziell über Bodenmarkierung und die Herausforderung aus der Praxis sowie die richtige Auswahl und am Ende auch über die Bedeutung der Digitalisierung im Kontext der klassischen Visualisierung. Über all diese Themen rede ich heute mit Philipp Smolke. Er ist Head of Sales bei Orgatex. Die Orgatex GmbH ist ein Lösungsanbieter für visuelles Management in der Produktion und Logistik mit der eigenen Entwicklung und Fertigung in Deutschland. Und die haben ein neues Produkt Vector für extrem beanspruchende Anwendungen vorgestellt. Hallo Philipp, willkommen im Podcast.
Hi Tobias, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, um mit dir über Bodenmarkierung zu sprechen. Unter anderem.
Ja, unter anderem. Wir wollen über visuelles Management und Bodenmarkierung reden, das ist richtig. Die allererste Frage ist, die sich vielleicht der eine oder andere stellt, der jetzt hier zuhört. Warum ist das überhaupt ein Thema, was jetzt für so einen Podcast relevant ist und womit sich auch produzierende Unternehmen beschäftigen sollen?
Ja, ich glaube, da gibt es tatsächlich mehrere Punkte und die Frage lässt sich jetzt nicht kurz und knackig beantworten, aber ich glaube, im Laufe des Podcasts wird schon sehr, sehr gut klar, warum das Thema super relevant ist. Vor allen Dingen der Lean-Gedanke, der Effizienzgedanke, der dahinter steht, aber natürlich auch das Thema Sicherheit sind super relevant und beschäftigen uns wirklich tagtäglich am Ende des Tages und auch unsere Kunden damit.
Ich kann es aus meiner Sicht ein bisschen so beschreiben. Ich war letztlich in der Fabrik, die war noch im Hochlauf. Und da war noch wenig Bodenmarkierung und man hat gemerkt, was für Chaos da war. Ich will jetzt sagen, dass es nur wegen der Bodenmarkierung war, aber ich glaube, einfach dieses Thema Ordnung, jeder weiß, wie was abläuft und wo es hingehört, das gibt schon so ein erstes wichtiges Gefühl und das Thema Arbeitssicherheit hast du ja gerade auch schon angesprochen. Vielleicht zum Start wäre es auch nochmal spannend, darüber zu reden, was kann denn alles markiert werden? Also du hast schon Bodenmarkierung genannt, aber auch da gibt es ja nicht nur die eine Bodenmarkierung.
Absolut. Also ich meine, es geht los. Fangen wir mal in der Logistik an. Natürlich das ganze Thema Regalkennzeichnungen, aber auch die Regale per se. Ich meine, jeder kennt den schwedischen Möbelhersteller und findet sich in der Regel in der SB-Abteilung relativ schnell zurecht. Das lässt sich sehr schön auch auf den Shopfloor, das Warehouse projizieren. Am Ende des Tages geht es ja immer darum, die erfahrenen Kollegen, die wissen, wo es steht, für die ist es vielleicht nicht ganz so relevant, in Anführungsstrichen. Nichtsdestotrotz ist es auch wichtig, neue Kollegen schnell durch das Onboarding zu bekommen, Kollegen, die sich nicht täglich im Warehouse aufhalten, am Ende des Tages zu informieren, wo finde ich eigentlich was und wo sind unsere Produkte gerade gelagert. Und da ist die Bandbreite sehr, sehr groß. Also wir haben, glaube ich, über 2.500 Produkte in unserem Portfolio rund um das Thema visuelle Management. Das bedeutet also ganz konkret vom Eingang über einen Board mit Informationen, HR informiert, heute gibt es XYZ in der Kantine, bis hin zu natürlich relevanteren Informationen wie Sicherheitsbeschilderung, wo finde ich den nächsten Feuerlöscher. Da ist die Bandbreite doch ziemlich, ziemlich groß und auch tatsächlich ziemlich wichtig. Man darf es halt nur nicht übertreiben. Das kennt man wahrscheinlich aus dem Privaten auch.
Genau, wenn der Schilderwald da ist, dann weiß man nachher auch nicht, was jetzt wirklich wichtig ist, aber ich sag mal so, wenn wir dann am Ende zu den ganz praktischen Bodenmarkierungen kommen, dann ist da natürlich auch so, dass es da auch wieder die ganze Bandbreite gibt. Also von der Wegemarkierung angefangen bis hin nachher zu den Ecken, die zeigen, wo nachher der Ladungsträger hinkommt. Absolut. Ist, glaube ich, auch was in den meisten Fabriken einfach selbstverständlich ist, aber wo sich die Leute wenig Gedanken machen. Ne? Das ist so ein bisschen mein Gefühl.
Ja, es wird ganz oft so als gegeben angenommen. Ich meine, gerade wenn man in eine gut markierte oder visuell gut ausgestattete Fabrik kommt, vielleicht auch als neuer Kollege, neuer Mitarbeiter und ich sage immer, es muss ja auch vorgelebt werden. Das heißt, die Kollegen halten sich dran, können sich auch mit dem visuellen Management, ja, identifizieren wäre vielleicht etwas zu viel, aber zumindest leben sie das, was sie dort auf dem Boden auch wiederfinden und kennen die Farbcodes. Das ist natürlich auch super relevant am Ende des Tages, um das am Ende erfolgreich umzusetzen. Genau. Mhm.
Also mit Farbcodes meinst du, dass klar ist, immer die gleiche Farbe für Produktion, für Logistik, für Wege, Fahrwege, Laufwege und so weiter, dass das klar getrennt ist.
Ja. Ich meine, das Schlimmste, was passiert, haben wir auch schon hier und da mal gesehen, das Schlimmste, was passieren kann, ist natürlich, der eine verwendet Rot für Gefahrenzonen, die irgendwie nicht, wo keine Gegenstände, keine Ladungsträger abgestellt werden dürfen, und der andere markiert seinen Kantinenbereich irgendwie rot oder den Weg dann zum Pausenraum. Das in einer Halle oder während eines Hallenübergangs sollte sich das natürlich nicht ändern und eine gewisse Konsistenz einfach mitbringen, damit einfach sehr, sehr klar ist und jedem auch vor allen Dingen klar ist, nicht nur den Kollegen auf dem Shopfloor, sondern natürlich auch am Ende Besuchern, Leuten, die vielleicht aus dem Office nicht jeden Tag dort unterwegs sind, auch an den gegebenen Stellen, doch sehr schnell klar wird, okay, hier soll ich mich bewegen, hier darf ich mich nicht aufhalten und hier sollte ich idealerweise auch nichts hinstellen. Darum geht es am Ende tatsächlich. Ne?
Ja, genau. Ich sag mal so, bei Bodenmarkierung, wir haben das vorhin so gesagt, naja, es ist oft gegeben und da, man macht sich darüber wenig Gedanken. Spannend ist ja dann auch der Fall, was ist, wenn so eine Bodenmarkierung nicht mehr hält, ja? Ich weiß nicht, ob ihr da auch Erfahrungen habt, wie wirkt sich das denn dann aus auf die Prozesse und auf so eine Logistik, auf den Materialfluss?
Es gibt da natürlich immer zwei Seiten. Das eine ist die prozessuale Sicht. Wenn die Kollegen nicht mehr wissen, die Kollegen, die zum Beispiel aus der Logistik Material in die Produktion befördern, nicht mehr genau wissen, hey, wo darf ich denn jetzt eigentlich meinen Ladungsträger hinstellen und in dem Zweifel einfach auf den Fahrwegen parken, weil beispielsweise Markierungen für Blocklager etc. einfach fehlt, dann ist das natürlich ein Problem, weil so dann der Prozess des Fahrens blockiert wird für andere Kollegen und natürlich ein sicherheitsrelevanter Faktor. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich aber auch, wenn jemand in die Halle reinkommt und es sieht einfach chaotisch aus, uselig aus, das fördert jetzt auch nicht unbedingt die Motivation der Kollegen und vor allen Dingen auch nicht das Einhalten der Regelprozesse, die ja dafür da sind, um effizient arbeiten zu können, sowohl aus logistischer als auch aus produzierender Sicht am Ende des Tages. Das bedeutet also ganz konkret, der Impact kann sehr groß sein, je nachdem natürlich, welche Stelle gerade beschädigt ist auf dem Shopfloor, ne? Wenn es jetzt um eher unrelevante Stellen geht, ja, ist der Impact wahrscheinlich nicht ganz so groß. Es darf aber auch nicht relativiert werden, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass es konsistent ist.
Genau. Ja, total. Und ich glaube, spannend ist dabei auch, dass es ja auch so ein bisschen ein schleichender Prozess ist, ne?
Also. Absolut. Ne? Es fängt an mit, das eine Schild am Wareneingang, naja, ist dann halt so, dann muss der Lieferant halt suchen und schlägt sich dann ganz schnell über die ganze Fabrik hin. Ne? Also was wir ganz oft erleben, ist tatsächlich wirklich relevante Hutträger, die am Ende wirklich den End-to-End-Prozess Lean Manager, die Titel sind da doch sehr, sehr breit, aber am Ende des Tages wirklich ein Hutträger oder ein Team, das das wirklich am Ende des Tages verantwortet und auch vollumfänglich verantwortet. Da sehen wir ganz oft den Erfolg drin am Ende, genau.
Ja, super. Was ich aber auch spannend finde, ist natürlich, wenn Bodenmarkierungen nicht mehr halten, hast du ja beschrieben, kann das für Probleme im Prozess sorgen, ja? Oder auch sogar im Bereich Arbeitssicherheit. Das ist das eine. Absolut. Aber auch auf der persönlichen Ebene, wenn du jetzt jemand hast, der dich drum kümmern muss, auch da verursacht das natürlich Stress, oder?
Am Ende des Tages absolut. Ich meine, die Verantwortung, gerade wie gerade erwähnt, wenn man eine dedizierte Person oder ein dediziertes Team hat, die dafür Sorge trägt, hey, wir wollen visuelles Management 5S am Ende des Tages in unserer Produktion umsetzen und auch erfolgreich am Laufen halten und natürlich im KVP-Gedanken immer auch stetig optimieren, dann hängt da am Ende des Tages natürlich auch diejenige in der Verantwortungsschleife und muss dann am Ende auch verantworten, wenn Dinge nicht laufen. Deswegen sind wir auch davon überzeugt, dass wir als Ansprechpartner da fungieren und wirklich in so einen End-to-End-Gedanken einfach leben. Ne? Das heißt, die Kollegen kriegen von uns nicht nur das Produkt, sondern vor allen Dingen auch Tipps und Tricks und die richtige Markierung.
Was für richtige Markierung heißt, darüber können wir ja nachher reden. Das ist ja schon ein bisschen komplexer. Ja, was ich aber auch ein wichtiger Gedanke finde, ist natürlich auch, wenn so eine Markierung weg ist, muss man sie wieder neu machen. Ne? Man muss sich drum kümmern. Und eigentlich, so würde ich es zumindest erwarten für meine Fabrik, ne, dass man sagt, okay, ich mache so eine Markierung und dann muss ich mir eigentlich keine Gedanken mehr machen, weil es einfach hält und ist ja dann blöd, wenn ich es dann in kürzerer Zeit wieder neu machen muss oder sagen wir, reparieren muss, in Anführungszeichen.
Ja. Ich meine, der Prozess ist ja auch nicht gerade trivial. Ne? Es geht ja nicht nur um Ratsch ab, Ratsch drauf, sondern vor allen Dingen das Entfernen beansprucht natürlich Zeit, nicht alle, in Anführungsstrichen, Flächen werden dann beschädigt sein. Man muss aber trotzdem meistens dann vollflächig entfernen, reinigen, neu kleben, versiegeln etc. pp. Also das ist schon natürlich ein signifikanter Arbeitsaufwand und spricht natürlich dann auch dafür, sich im Vorfeld genügend Zeit und Gedanken zu machen, was habe ich eigentlich für eine Anforderung an meine Markierung, welchen Weg möchte ich auch gehen, möchte ich lackieren, markieren etc. pp., welche Bereiche sind wie belastet, was habe ich für Böden, was habe ich da für Anforderungen hinsichtlich am Ende des Tages des Klimas, ist der Bereich gekühlt, ist der Bereich mit Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Das sind natürlich relevante Faktoren, die in so einen Entscheidungsprozess mit einfließen müssen, wenn man lange was davon haben möchte.
Ja, super, perfekt. Ja, also ich glaube, wir haben es schon ein bisschen motiviert, dass es ein super wichtiges Thema ist, ja, was, wenn es gut funktioniert, viel bringt, aber auch viel Stress verursachen kann, wenn es nicht klappt. Und du hast jetzt angefangen, ein paar Kriterien aufzulisten. Und das ist für mich eigentlich jetzt schon die perfekte Überleitung auch so ein bisschen zu dem Thema technische Anforderungen, über was muss man sich Gedanken machen, damit das funktioniert, dass ich ein funktionierendes visuelles Management aufsetzen kann, gerade mit Blick auf Bodenmarkierungen.
Absolut. Aber
lass uns das nochmal sammeln. Was sind die Kriterien, die ich berücksichtigen muss bei der Auswahl auch von der richtigen Markierung?
Ja, also trivialerweise natürlich der Boden.
Was ist da wichtig zu wissen?
Also genau, der Untergrund tatsächlich, habe ich jetzt einen glatten Boden, habe ich einen beanspruchten Boden mit Sprüngen etc. pp., klassischerweise Beton, ist das versiegelt, ist es nicht versiegelt? Da kommt es tatsächlich darauf an, welche Klebstoffe man verwenden sollte, müsste, wie auch immer, damit man langfristig auch was davon hat. Der Boden ist natürlich nur ein Faktor. Ne? Das ganze Thema Beanspruchung ist super relevant. Habe ich jetzt Schwerlaststaplerverkehr, habe ich eine Gießerei, die ich da betreibe, um Karossen zu fertigen, dann ist die Beanspruchung natürlich eine ganz andere als ein Kommissionierbereich, wo wir irgendwie händisch picken, ohne Großladungsträger etc. pp., also nur Fußverkehr. Und das hat natürlich auch eine gewisse Relevanz für die Auswahl der richtigen Markierung. Daneben natürlich auch das ganze Thema Luftfeuchtigkeit und auch Temperatur, weil Klebstoffe sich natürlich unter Luftfeuchtigkeit und Temperatur anders verhalten. Minus 20 Grad Cold Performance beziehungsweise minus 20 Grad Warehousing von Lebensmitteln etc. pp. Hat eine ganz andere Anforderung als jetzt beispielsweise der klassische Maschinenbauer, der am Ende Maschinen fertigt und eine Produktion hat mit vielleicht einer öligen Luft, mit einer gewissen Wärme zu kämpfen hat, in Anführungsstrichen, und da natürlich eine ganz andere Markierung benötigt.
Okay, ja, und was auch noch wichtig ist, ob innen oder außen, ne? Das ist sowas, wenn wir jetzt über Fabriken reden, denken wir schon immer gleich innen, aber es gibt ja auch Anwendungsfälle, die draußen stattfinden.
Absolut.
Ne? Das ist, glaube ich, dann selbstredend, dass das nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Dann.
Ja. Genau. Also der Fahr- und Gehweg sollte natürlich nicht nur innen getrennt werden, sondern wenn es jetzt auf einem Werksgelände Logistikprozesse zwischen Hallen gibt etc., auch da ist natürlich nicht nur die Arbeitssicherheit ein Faktor, sondern vor allen Dingen auch die Effizienz. Das heißt, neue Kollegen oder Springer-Kollegen müssen natürlich auch wissen, wo ist denn eigentlich Halle 2, wenn ich gerade in Halle 1 bin, und was ist der kürzeste Weg zu Halle 2? Fahre ich jetzt links rum oder fahre ich entsprechend rechts rum?
Sicher am Ende auch, ja.
Das spielt natürlich auch eine Riesenrolle, und da natürlich dann auch entsprechend Oberflächen und Temperatur dann natürlich eine super hohe Relevanz, weil in der Halle regnet es meistens nicht so häufig, und gerade mit Blick auf Deutschland gibt es die ein oder andere Anforderung, die da doch etwas anders ist im Outdoor-Bereich.
Ja. Wir wollen uns jetzt aber mal auf Indoor konzentrieren, ja, um das auch nochmal entsprechend einzuschränken, aber es ist, glaube ich, wichtig einfach von der Unterscheidung. Wenn wir jetzt Indoor sind, hattest du ja gesagt, dass es da auch nochmal verschiedene Arten gibt, ne? Also ich kann lackieren oder ich kann kleben. Kannst du das vielleicht auch nochmal ein bisschen einordnen, wann das eine und wann das andere grundsätzlich eine Rolle spielt?
Ja, absolut, sehr gerne. Also lackieren, wir sind kein großer Fan davon, hat eigentlich relativ pragmatische Gründe. Wir sehen ja im Rahmen der Neuerungen, vor allen Dingen auch der am Ende des Tages der Flexibilität, schränkt man sich halt massiv ein, wenn man lackiert. Ne? Man beschädigt am Ende den Boden mit Farbe. Das heißt, die Entfernung von dieser Farbe ist in der Regel nur über einen Fräsvorgang möglich. Das heißt, sobald ich halt klebe, bin ich deutlich flexibler. Einfach in der Handhabung und flexibler, wenn ich jetzt in meinem Fuhrpark, Maschinenfuhrpark etwas umstelle oder aber auf meinem Shopfloor Prozesse ändern möchte. Das ist ein Riesenvorteil oder Faktor für am Ende eine Bodenmarkierung, die geklebt wird. Und ich habe halt viel mehr Möglichkeiten, auch die Anforderungen wirklich zu berücksichtigen. Bedeutet also, Laufwege, Fahrwege anders zu kleben als beispielsweise Kommissionierflächen, die jetzt eine sehr geringe Belastung haben. Beispielsweise aber auch natürlich Temperaturunterschiede, darauf kann ich sehr gut reagieren. wo ich mit einer Farbe einfach deutlich eingeschränkter bin. Natürlich gibt es aber auch am Ende des Tages relevante Bereiche, die lackiert werden müssen, in Anführungsstrichen, gerade wenn wir über sehr, sehr hohe Belastungen sprechen. Also, wie gerade erwähnt, klassischerweise Karosseriebau, du hast sehr viel Verkehr, du hast Außenbereiche, du hast einen sehr, sehr schlechten Boden, bedeutet also sehr, sehr viele Unebenheiten, dann macht auch Lackieren Sinn, beziehungsweise dann empfehlen wir natürlich auch, diesen Lackiervorgang am Ende durchzuführen.
Genau. Okay, ja, dann kann man es, glaube ich, schon mal so ein bisschen einschätzen. Mhm. Wenn wir jetzt speziell über geklebte Bodenmarkierung reden, was sind da so Anforderungen, die eigentlich grundsätzlich da sind? Wir haben jetzt schon darüber geredet, also ein konsistentes Look and Feel ist wichtig, ja. Das ist ein Thema. Dann das Thema Verlässlichkeit, das ist ja was jetzt auch schon durchgekommen ist, ne? Also zu sagen, es muss halt auch robust sein, ja. Gibt es da noch weitere Themen, wo du sagst, das erlebt ihr da auch im Alltag bei produzierenden Unternehmen?
Super relevant ist natürlich eine schnelle und flexible Verfügbarkeit, was jetzt auch Mengengerüste oder aber auch Lieferzeiten angeht. Am Ende des Tages, du hattest es ja einleitend auch gesagt, wenn Markierung beschädigt wird, muss diese auch schnell ersetzt werden. Man möchte da ja jetzt nicht das Delta haben, dass man irgendwie die Gefahr läuft, Prozesse nicht vernünftig umsetzen zu können. Und natürlich auch, dass optisch sehr schnell auffällt. Diese Beschädigungen springen einem sehr schnell ins Auge. Und das ist natürlich damit einhergehend, dass unsere Kundschaft von uns erwartet, schnell beliefert werden zu können. Das ist so der eine Faktor, also Flexibilität, schnelle Lieferung. Aber der andere Faktor ist auch tatsächlich Individualisierung. Also wir sehen es ganz oft, Thema Corporate Design umsetzen. Wir haben verschiedenste Raltöne im Einsatz. Unternehmen haben weltweite, globale Lean-Konzepte, die sie gerne umsetzen. Das heißt, Breiten, Längen, aber auch Raltöne, die da getroffen werden müssen. Ne? Das erleben wir tatsächlich sehr häufig und können auch sehr gut und schnell reagieren, auch ab geringen Losgrößen am Ende des Tages, um da einfach wirklich den Ansprüchen, den Anforderungen gerecht zu werden und das beste Produkt liefern zu können für den entsprechenden Anwendungsfall.
Genau. Okay. Also das gibt schon mal einen guten Einblick auch in das Thema Prozess und das Drumherum, was noch so alles funktionieren muss. Da können wir nachher nochmal detaillierter dann drüber reden.
Gerne.
Was ich mir jetzt auch gefragt habe, ich meine, wir haben so ein bisschen schon über die Kriterien geredet, die wichtig sind bei der Auswahl. Am Ende sieht man das ja auch so ein bisschen an eurem Portfolio, dass ihr da extrem viele Produkte habt. Was würdest du sagen, ist da der Hauptfaktor zu sagen, okay, deswegen brauchen wir auch so ein großes Portfolio? Also ist es das, was du gerade beschrieben hast, dass man am Ende halt auch die ganz unterschiedlichen Use Cases abbilden muss?
Ja, also dazu muss ich einmal ein bisschen ausholen. Wir haben eine Philosophie, wir versuchen die Firma sales-driven am Ende zu gestalten. Was bedeutet sales-driven? Am Ende bedeutet das nichts anderes als orientiert am Kunden. Das bedeutet nicht nur die Prozesse, wie wir mit den Kunden interagieren, sondern vor allen Dingen auch, welche Produkte wir mit ins Portfolio aufnehmen, wie unsere Produktentwicklung sich entsprechend priorisiert und welche Innovationen wir am Ende auch wirklich verarbeiten. Das bedeutet, all die Produkte, die das Portfolio jetzt seit den Jahren, Jahrzehnten ergänzt haben, sind durch Kundenprobleme entstanden. Das sind halt Produkte, die am Ende des Tages aufgrund einer Anforderung oder aufgrund von Qualitätsmängeln bei bestehenden Produkten ergänzt wurden zum Portfolio. Und das zeigt eigentlich ganz schön, dass es super relevant ist, einfach das Richtige wirklich auch liefern zu können für den entsprechenden Anwendungsfall. Also würde ich sagen, alle haben auf jeden Fall eine sehr hohe Daseinsberechtigung am Ende des Tages.
Okay, ja super. Also am Ende wirklich die Möglichkeit, individuell die ganz unterschiedlichen Anwendungsfälle und auch die verschiedenen Kriterien, über die wir vorhin geredet haben, dann auch entsprechend abzubilden.
Ja. Nee, genau. Also ich meine vor allen Dingen, du hattest es ja gerade eingehend gesagt, ich hatte es auch nochmal verstärkt, wenn ein Team oder eine einzelne Person die Verantwortung hat, hey, du bist verantwortlich bei uns für die Umsetzung von unserem Lean-Management-Konzept, visuelles Management da an erster Stelle, dann hat das ja auch diesen Faktor, dann will man ja auch entsprechend das beste Ergebnis liefern, ganz oft zumindest, und auch dann das beste Produkt für seinen Anwendungsfall wirklich auch bekommen und haben. Und ich vergleiche es ganz gerne mit dem Effekt Sommer-Winterreifen. Ja, mit Sicherheit machen Allwetterreifen Sinn, aber wenn man halt in den Alpen unterwegs ist, sollte man sich doch überlegen, vielleicht auf Winterreifen und Schneekette umzusteigen. Ähnlich verhält sich das Ganze beim visuellen Management, ne? Also wenn die Anwendungsfälle für einen Cold-Performance-Bereich da sind am Ende des Tages, dann sollte man sich auch genau für das Band entscheiden, beziehungsweise haben wir dann das richtige Produkt, die richtige Lösung im Portfolio für die jeweiligen Anwendungsbereiche.
Und dann halt auch in der richtigen Farbe und Dicke, ne? Also das und ist dann wieder das, wo dann die Vielfalt entsteht, ne?
Absolut, genau. Also am Ende des Tages erhöht das die Dicke des Bandes vielleicht nicht unbedingt signifikant die Sicherheit, aber wie sagt man so schön, das Auge isst ja immer mit. Was da natürlich super relevant ist, gerade wenn man mehrere Werke hat, beziehungsweise mehrere Standorte und diesen Effekt hat klassischerweise, dass Mitarbeiter vielleicht auch mal zwischen den Standorten wechseln, Springer für Peakzeiten einsetzt etc., dann macht es halt auch sehr, sehr viel Sinn, sich da wirklich zu vereinheitlichen und dann auch dieselben Breiten, dieselben Farben einfach über alle Werke hinweg konsistent zu nutzen. Und genau da helfen wir aus. Das nicht nur national, sondern tatsächlich auch international.
Kann ich nur empfehlen. Ne? Also so Standards, wenn man sie mal definiert, warum nicht gleich global entsprechend dann auch nutzen. Ne?
Das absolut.
Ist absolut richtig. Ja, du hast jetzt beschrieben, wirklich die ganz unterschiedlichen Anwendungsfälle auch in den Blick zu nehmen. Die Kriterien haben wir ja schon beleuchtet. Jetzt lass uns mal einen extremen Anwendungsfall mit angucken, nämlich das, was passiert, wenn sich ein Gabelstapler auf so einer Bodenmarkierung dreht. Und was habt ihr da für Erfahrung, wie das mit einer, sag ich mal, einfachen Bodenmarkierung aussieht, was da passiert und was dadurch auch vielleicht dann nicht mehr klappt.
Ja, klassischerweise gibt es da immer zwei Anwendungsfälle, die so den Tod der Bodenmarkierung widerspiegeln. Der eine ist eben der gerade erwähnte Stapler, das andere natürlich drücken oder ziehen, auch wenn das meistens nicht erlaubt ist. Das sind einfach Themen, die uns vor allen Dingen aber auch in der Entwicklung von neuen Lösungen, von neuen Produkten immer sehr beschäftigen. Und gerade das Drehen auf dem Boden, Gummi trifft am Ende des Tages auf Markierung, Belastungen entsprechend hoch, der Stapler hat Gewicht, der Ladungsträger hat Gewicht, beziehungsweise die Komponenten, die da transportiert werden müssen, haben auch entsprechendes Gewicht. Und es lässt sich auch nicht immer vermeiden, mal auf der Markierung zu drehen. Bedeutet aber ganz konkret für uns, dass das am Ende des Tages eine riesen Herausforderung für unsere Kunden am Ende widerspiegelt, die wir einfach lösen müssen und lösen wollen. Aufgrund dessen haben wir uns gemeinsam mit unserer Entwicklung wirklich anderthalb, zwei Jahre in Anführungsstrichen eingeschlossen und versucht, eine Lösung zu finden. Entstanden ist daraus, dass das neue Produkt Vector, was du auch eingangs erwähnt hattest, da sind vor allen Dingen die wichtigen technischen Kriterien, dass das Band super, super dünn ist, das heißt eine sehr, sehr geringe Belastungs, am Ende des Tages Belastungsebene hat, sowohl für seitliche Stöße als auch natürlich am Ende drehende Stöße. Das Band hat einen Effekt drauf, dass es am Ende des Tages ziemlich glatt ist, ohne aber rutschig zu wirken. Das bedeutet, die Kraft wird nicht komplett eingangs ins Band übertragen, sondern überträgt sich über die ganze Fläche. Hat dann halt den Riesenvorteil, dass es eine deutlich höhere Halbwertszeit hat am Ende des Tages und ungefähr fünfmal so viel Drehung aushält als unser Brot- und Butterprodukt, wie wir so schön sagen, unser Standard Long Life. Auch da ist natürlich super wichtig, welche Anforderungsfälle habe ich tatsächlich? Klassischerweise Wareneingang, Warenausgang, Zonen, die sehr, sehr stark belastet werden, wo einfach viel Verkehr stattfindet, viel Drehen stattfindet, etc. pp. Da ist so ein Band natürlich am Ende des Tages sehr gut im Einsatz, beziehungsweise da kann man die Vorteile des Bandes vollumfänglich wirklich nutzen. Und technisch ist es halt super interessant für uns, weil wir kein vergleichbares Band aktuell am Markt sehen.
Ja, super. Also wenn du sagst, fünfmal haltbarer, das ist natürlich eine Hausnummer.
Bis zu, das ist natürlich immer...
Ja, klar. Das ist auch also vom Anwendungsfall abhängig dann.
Wir testen sowohl in der Praxis im Rahmen von am Ende des Tages Entwicklungskunden, aber auch natürlich eigene Halle, als auch in der Theorie da zusammen mit renommierten Universitäten, Plastikinstituten etc. pp., um das Band dann wirklich in der Entwicklung im Reifegrad so weit zu bringen, dass wir auch voller Überzeugung sagen können, hey, wir haben jetzt mal das Band, was am Ende des Tages den größten Painpoint, Schmerz, und zwar die Beschädigung durch Staplerdrehen, doch deutlich, deutlich besser löst und wir dann echt zuversichtlich sind, da unseren Kunden wirklich gut unter die Arme greifen zu können.
Ja, super. Also finde ich super, dass ihr da auch praxisnah unterwegs seid. Für mich ist dann die Frage, wenn ich jetzt mal angenommen, ich bin Werkleiter, ich habe so eine Stelle, da muss ich zwei, dreimal im Jahr neu kleben. Würdest du sagen, das ist noch in einem Rahmen, das ist okay, normal in Anführungszeichen? Oder würdest du sagen, da müsste man sich schon mal Gedanken machen, vielleicht was Haltbares zu nehmen?
Absolut. Also Es kommt natürlich da auch super auf die Belastung an. Man kann natürlich jetzt den, wie gerade erwähnt, den Maschinenbauer nicht mit dem Stahlwerk vergleichen. Das ist natürlich super anwendungsfallspezifisch, aber ja, also bei so einer Schlagzahl macht es schon mal Sinn, sich genau anzuschauen, okay, an welchen Stellen hakt es gerade, ist es das richtige Produkt, ist die Lösung in die entsprechend richtige für den Anwendungsfall, muss man auf eine Ebene mehr gehen, muss man vielleicht doch den Kleber tauschen, weil die Bodenkonsistenz nicht die passende ist für das entsprechende Band. Da empfiehlt es sich immer wirklich nochmal eine zweite und eine dritte Meinung gerne auch von uns einzuholen. In Form einer kurzen Beratung. Ne? Das macht auf jeden Fall Sinn. Und da ist natürlich auch genau der Punkt zu sagen, okay, das eine sind ja die Materialkosten, die man dort hat. Das andere sind vor allen Dingen aber auch die Arbeitszeiten. Ne? Man spricht ja heutzutage von dem sogenannten Total Cost of Ownership. Und wenn man dreimal im Jahr wechselt und gegebenenfalls noch eine externe Firma dafür beauftragen muss, für die Entfernung, für die Reinigung, für das neue Verkleben, dann entstehen da einfach Kosten, die man hinterfragen muss, ganz klar.
Ja, klar. Und plus den Stress, dann sich darum zu kümmern. Ne? Das kommt auch
genau
noch dazu.
Und gegebenenfalls kommt in der Zeit noch der Geschäftsführer vorbei, sieht das und es hat vielleicht auch noch gegebenenfalls negative Auswirkungen.
Okay. Ja, das ist eine perfekte Überleitung zu im zweiten Part. Du hast es vorhin schon ein bisschen angeteasert. Anforderungen an so eine Bodenmarkierung sind natürlich nicht nur technischer Natur, entsprechend was Haltbarkeit und auch die ganzen Kriterien anbelangt, über die wir geredet haben, sondern es geht ja auch so ein bisschen um das Drumherum und den Prozess. Und da hattest du schon angeteasert, dass natürlich auch der Service und zum Beispiel auch so ein Portfolio nachher wichtige Punkte sind, über die man sich Gedanken machen muss. Wenn wir jetzt über den Prozess reden, was würdest du sagen, ist da wichtig, damit am Ende die Bodenmarkierung ihre Wirksamkeit entfalten kann? Ja.
Also was wir in unserer Erfahrung, ich meine, wir sind seit über 55 Jahren am Markt, haben das ein oder andere an Halle und auch an Boden gesehen. Und was wir machen, sind natürlich Guidelines, wenn man selbst verkleben möchte. Wichtig für den Prozess ist natürlich eine Reinigung von der Fläche. Unsere Produkte sind tatsächlich sehr darauf ausgelegt, eine schnelle Wirkung zu erzeugen. Ich glaube, in der Anleitung hinten steht was von 24 Stunden, dann entfaltet die Klebkraft 100%. Wissen aber auch natürlich, dass in der Praxis nicht immer einen Bereich 24 Stunden abgeriegelt werden kann, sondern in der Regel halbe, dreiviertel Stunde später geht es halt wieder in die Produktion oder am Ende des Tages wird der Bereich wieder genutzt. Aufgrund dessen empfehlen wir immer natürlich eine Reinigung der Stelle, was immer super wichtig ist bei der B- und Verklebung, dass man am Ende des Tages Markierungen, Spender nicht übereinander klebt, weil da natürlich die Angriffsfläche entsprechend größer wird, Ecken und Kanten entsprechend sauber schneidet, sauber klebt, gerne auch über ein eigenes Stück, so dass man am Ende des Tages diese Drehbarkeit auch sicherstellen kann. Weil das klassischerweise Angriffspunkte sind, also Schnittkanten etc. pp. Darauf muss man achten. Wichtig ist natürlich auch ein gewisser Anpressdruck beim Verkleben. Da gibt es mittlerweile auch Tools für. Die Praxis zeigt auch ganz gerne mal einfach langsam mit dem Stapler drüber fahren.
Das machen viele, meinst du, oder?
Kriegen wir sehr oft als Feedback von Kunden, sind auch dann sehr begeistert, dass es dann trotzdem noch hält. Also von daher.
Das wäre also nicht viele. Eure Empfehlung, aber viele machen das, ja.
Viele machen das, genau. Also wenn man es vorsichtig macht, dann funktioniert das auch ganz gut. Wichtig ist da einfach Anpressdruck, dass die Klebkraft sich schnellstmöglich entfalten kann und Luft oder Schmutz entsprechend ausgeschlossen wird zwischen Klebkraft bzw. Klebeschicht und Boden. Darum geht es vor allen Dingen, genau.
Okay, super. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Vorstellung, aber gibt es da auch eine Anleitung, wie das funktioniert, dass man da nichts falsch machen kann?
Ja. Genau, also wir sind entweder mit einem Besuch vor Ort oder aber auch Multi-Channel, über alle Kanäle erreichbar, freuen uns natürlich auch, wenn Kunden Fragen stellen, wenn sie gerne Erfahrungswerte von uns hören möchten, wie machen das andere, wie setzen andere visuelles Management um und wie muss ich tatsächlich kleben. Wir haben aber auch Guidelines natürlich, Klebeanleitung am Ende des Tages, um unseren Kunden da wirklich bestmöglich zu unterstützen und am Ende des Tages das Produkt dann auch bestmöglich in den Einsatz zu bekommen, weil unser Ziel ist natürlich, dass derjenige, der die Produkte nutzt, der visuelles Management am Ende umsetzt, eine gute Customer Journey am Ende des Tages erlebt und das startet nicht nur vom Einkaufsprozess, sondern vor allen Dingen auch, wie ist mein Produkt verpackt, wird mir relativ schnell klar, wie ich das benutzen muss, was muss ich beachten, damit ich entsprechend die Qualität bekomme, die ich auch erwarte.
Ja, genau. Wenn wir jetzt nicht nur über den Prozess reden, sondern auch über den Service drumherum, was du jetzt gerade auch beschrieben hast. Was würdest du sagen, ist da so das Wichtigste, was ich auch als produzierendes Unternehmen von einem Lösungsanbieter erwarten kann?
Ja, ich glaube, spannend ist bei uns ist vor allen Dingen, dass wir wirklich End-to-End denken. Das heißt, es startet wirklich mit dem Ideenaustausch im Rahmen von Gamba Walks gemeinsam vor Ort.
Also die Beratung wirklich dann.
Beratung, allen Dingen, genau. Aber auch die Einblicke, wie macht es vielleicht mein Nachbar? Könnt ihr mir da Tipps geben? Wie machen es vielleicht Wettbewerber? Dadurch, dass wir sehr breit aufgestellt sind und sehr, sehr viele Kunden im Portfolio haben, haben wir halt auch entsprechend viele Einblicke, was dann auch super spannend ist. Dann da wirklich gemeinsam am Ende des Tages beratend wirken zu können, Produkte zu empfehlen, dann aber auch wirklich auch die Umsetzung anbieten zu können. Das heißt, wir erfahren immer mehr, Effizienz ist ein Riesenthema, Wartung wird extern ausgelagert, bedeutet also auch ganz konkret, wir haben auch die Möglichkeit, unsere Kunden mit Services zu unterstützen, in Form von Klebeservices, Lackierservices, Anbringung, Montage, also all die Themen, die vielleicht dann gerade nicht kapazitativ lösbar sind durch das Unternehmen, können wir am Ende des Tages bei uns auch am Ende als Gesamtlösungspaket mitbekommen, was dann auch tatsächlich sehr wichtig ist. Und ich glaube, der nächste Schritt ist auch vor allen Dingen, wir sind da oder versuchen da zu sein, wo uns unsere Kunden erwarten. Das heißt, nicht nur klassischerweise am Telefon oder über einen Online-Shop, sondern was wir auch merken, ist vor allen Dingen viel im Rahmen von Vor-Ort-Besuchen. Man kann sich wirklich praxisnah austauschen. Man kann wirklich direkt auf dem Shopfloor diskutieren, wie kann man sowas lösen, was macht Sinn. Was wir da auch gerne machen, sind entweder bereits zum Termin Muster mitbringen oder im Nachgang gerne großzügig bemustern, damit am Ende dieses Look-and-Feel-Thema hat eine super hohe Relevanz für uns. Das heißt, das eine ist, wie kommt das Produkt an, aber auch, wie kann ich das tatsächlich mal exemplarisch nutzen, indem ich mal ein Wareneingangstor wirklich mit Orgatex ausstatte und mir dann das am Ende des Tages selbstständig von der Qualität überzeugen kann. Das ist, glaube ich, total wichtig und das ist auch, schätzen auch viele unserer Kunden.
Okay, sehr gut. Wenn man jetzt so ein gutes System aufgesetzt hat, aus den richtigen Produkten für die richtigen Anwendungsfälle, auch das prozessual sauber umsetzt mit dem, sagen wir, Service, der Beratung drumherum. Salopp gefragt, was bringt es am Ende? Also was bringt es dem Unternehmen und auf der anderen Seite, was bringt es auch vielleicht mir persönlich als jemand, der entweder für die Produktion, für die Logistik verantwortlich ist oder auch für das Thema Lean Management, visuelles Management?
Also ich glaube, das Spannende ist vor allen Dingen die Individualisierung. Das bedeutet ganz konkret, wir haben am Ende des Tages die Lösung, die 99,5% der Unternehmen dann auch brauchen und möchten, um Effizienz umzusetzen, um sicherer zu werden, um Verschwendung zu reduzieren. Im Lean-Kontext ist das Thema Verschwendung natürlich ein Riesenthema. Wenn ich den Werker, die Werkerin am Ende des Tages 2 Stunden durchs Lager schicken muss, weil keiner weiß, wo sich Verbrauchsmaterial befindet, dann ist das einfach am Ende ein Problem, weil der Werker ist, oder die Werkerin ist am Ende da, um eine Maschine zu bedienen oder zu produzieren, Teil des Wertschöpfungsprozesses am Ende zu sein und nicht unbedingt zu suchen. Das bedeutet also ganz konkret, wir haben nicht nur den Faktor Zeit, sondern damit einhergehend auch den Faktor Geld, der eine gewisse Relevanz am Ende mit sich bringt und am Ende ein sehr gutes Argument ist für ein sauberes, gut umgesetztes Lean- bzw. Visual Management Konzept. Mir persönlich am Ende des Tages als Verantwortlicher will ich ja vor allen Dingen, dass sich die Leute wohlfühlen, dass es eine gewisse Grundsicherheit einfach da ist. Bedeutet also ganz konkret, die Reduktion von Unfällen ist super relevant und am Ende des Tages, wie schon erwähnt, Total Cost of Ownership. Wenn ich alle 6, 8, 12 Wochen mich damit auseinandersetzen muss, warum mein Visual Management nicht funktioniert beziehungsweise sich Flächen lösen, dann bedeutet das für mich Stress und vor allen Dingen Risiko, weil ich keine gute Arbeit mache. Das spricht natürlich sehr dafür zu sagen, hey, lass uns das Thema ernst nehmen, lass uns das Thema grundsätzlich denken und konzeptionieren und dann entsprechend auch vernünftig umsetzen, weil am Ende des Tages sich die Arbeit, die man dort investiert, sowohl die eigene Arbeitsleistung natürlich als auch am Ende des Tages Zeit, Geld und Mühen, am Ende des Tages rentiert, weil man es dann nur einmal oder vielleicht zweimal machen muss, alle paar Jahre und nicht alle 6, 8 Wochen neu denken muss. Und sich auch das Thema Lieferantenauswahl ist natürlich auch da relevant.
Ja, sehr gut. Vielen Dank für den Einblick. Ja. Jetzt haben wir sehr umfassend über das Thema Bodenmarkierung im Speziellen geredet. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wenn wir über so physisches visuelles Management reden, ja, ich hatte eingangs schon gefragt, ist es noch relevant? Die einfache Antwort ist ja, aber zum Abschluss möchte ich mit dir noch einen kleinen Ausblick wagen und darüber reden, ja. Ist das wirklich das Ende der Fahnenstange, weil auch wenn wir die physischen Bodenmarkierungen auch in Zukunft noch brauchen, ist ja die Frage, ob das alles ist, was uns hilft im visuellen Management. Wie siehst du das? Wie siehst du da die Möglichkeiten und die Potenziale auch durch Digitalisierung?
Ja, also zunächst einmal bin ich schon sehr davon überzeugt, auch das, was wir so sehen, dass wir noch lange, lange Zeit über visuelles Management im analogen Bereich sprechen werden, weil natürlich auch wenn das Thema Robotik immer mehr Fahrt aufnimmt, intralogistische Prozesse automatisiert werden. Nichtsdestotrotz ist es natürlich relevant für aus Wartungsgründen etc. pp. Zu wissen, wo muss ich eigentlich langlaufen und wo finde ich was, weil die Wartung wird dann doch noch nur durch den Menschen stattfinden. Das heißt, wir sehen sehr viel Mischbetrieb, also sowohl manuelle Intralogistik als auch automatisierte Intralogistik und sind davon überzeugt, dass sowohl das Analoge als auch das Digitale immer mehr an Relevanz gewinnt bzw. relevant ist. Um nur ein bisschen einen Ausblick zu geben, was wir natürlich auch sehen, ist die Fragestellung, hey, kann ich das nicht projizieren, kann ich das nicht einfach automatisieren? Thema Regalkennzeichnung, man kennt es vielleicht so aus dem Privatbereich, die Supermarktketten, die man so kennt, nutzen es ja auch. Auch das gewinnt natürlich Einzug in der Industrie und bringt natürlich also Vorteile.
Also diese E-Ink-Label dann?
E-Ink-Label, ja. Beispielsweise Projektion von hier findest du deinen Kassen, hier findest du die nächste Kasse, Pfeile wieder zum Thema Möbelhersteller beziehungsweise Möbelgeschäft, Pfeile, wo muss ich eigentlich langlaufen? Auch das sehen wir tatsächlich in der Industrie und haben auch entsprechende Lösungen dafür. Auf der einen Seite projizierende Lösungen, die auch smart schaltbar sind, beispielsweise durch Erkennung von Staplern oder AGVs und AMRs. Auf der anderen Seite natürlich auch das ganze Thema Behälterkennzeichnung, Regalkennzeichnung. Und was wir festgestellt haben, ist vor allen Dingen, das Thema Papier ersetzen ist nicht unbedingt das, was das Relevanteste ist, wenngleich natürlich der Umweltgedanke immer wichtig ist, aber da kommen wir wieder das Thema Investment. Ein E-Ink-Display wird nie so günstig sein wie ein recyceltes Blatt Papier, was wahrscheinlich einen ähnlichen ökologischen Footprint hat. Am Ende des Tages sehen wir da aber den Vorteil drin, dass wir mit der Digitalisierung vor allen Dingen Prozesssicherheit schaffen können. Also beispielsweise, indem ich das E-Ink-Display ortbar mache und die Frage beantworten kann, wo befindet sich mein Fertigungsauftrag gerade? Thema Verschwendung, Thema Suchzeit. Also das ist immer eine spannende Kombination aus beiden Welten und die Frage ist da auch wieder, was ist der Anwendungsfall und wie bereit bin ich auch für Innovationen in meinem Unternehmen? Und ich glaube, wir haben uns für das Modell entschieden, beides anzubieten. Das heißt, sowohl im Rahmen von digitaler Intralogistik Lösungsanbieter zu sein, als auch wirklich im analogen Bereich, wofür man Orgatex auch kennt, doch weiterzumachen, sowohl auch in der entwicklungsseitig weiterzumachen. Und ich bin davon überzeugt, dass wir mit dem hybriden Modell uns sehr gut aufstellen für die nächsten Jahre. Und ich glaube auch der Ansatz zu sagen, wir sind nah am Kunden, verstehen Kundenprobleme und versuchen nicht Produkte auf Kundenprobleme zu münzen, sondern aus Kundenproblemen Produkte zu schaffen, Lösungen zu schaffen. Das ist der richtige Weg am Ende des Tages. Und da finden wir auch wirklich Anklang in der Industrie und auch wirklich auch Vertrauen am Ende.
Ja, ich finde schön, wie du beschreibst, dass es am Ende ja in den Prozessen ja auch ein Zusammenspiel ist von Mensch und Automatisierung und auch beides irgendwo, die digitale Welt, ja, bis hin zu Real-Time-Localization, ja, Potenziale bietet, was jetzt mit Papier auf keinen Fall möglich ist. Ja, und nee.
Ja, das ist super spannend. Wobei ich auch sagen muss, gerade die Variante Papier schafft natürlich auch eine gewisse Einfachheit, was wir halt sehen in den Diskussionen mit potenziellen Kunden, aber natürlich auch mit Partnern, Marktbegleitern etc. pp. Oftmals sind so dieses Thema IT-Backbone schon ein Problem, weil Prozesse, die gelebt werden, gar nicht IT-seitig so abgebildet sind hier und da. Und das schafft natürlich schon Herausforderungen. Also da ist es nicht nur das visuelle Management-Konzept, sondern vor allen Dingen auf einmal die komplette IT-Strategie, die dann mit einfließen muss in so einen Prozess. Aber es macht es auch spannend, ehrlicherweise.
Ja, was man auch nicht unterschätzen darf, ich war letzte Woche auf einer Konferenz, wo es auch um das Thema IT und OT-Security ging. Und was ist auch, wenn mein IT-System mal nicht funktioniert? Ne? Habe ich dann komplettes Chaos in der Fabrik oder kann ich dann trotzdem zumindest so einen Fallback-Plan fahren und habe trotzdem noch eine Ahnung, wo was ist? Also das ist was, was glaube ich immer schwieriger wird, überhaupt umzusetzen, aber wo sowas natürlich auch massiv hilft, wenn man da die richtigen Markierungen hat.
Absolut. Ich meine, deswegen, was wir halt auch sehr oft sehen, sind eben diese hybriden Ansätze am Ende des Tages. Ne? Also du hast automatisierte Prozesse, nichtsdestotrotz gibt es einfach ein Backup. Und ich glaube, deswegen ist dieser Gedankengang zu hybridisieren meiner Meinung nach aktuell genau der richtige. Aber man muss natürlich auch offen sein und Dinge auch ausprobieren wollen. Das ist, glaube ich, super relevant. Also rein aus Kosten- und Investment-Sicht ist es immer schwierig zu bewerten, wie sinnvoll oder nicht sinnvoll ist das. Ne? Also zu automatisieren, zu digitalisieren. Wir sind offen für alle Anwendungsfälle, beziehungsweise wir freuen uns wirklich auf intensive Gespräche mit Kunden, mit IT-Abteilungen und Co., weil wir sind auch der Meinung, wir stehen ja echt auch noch sehr, sehr am Anfang als Markt am Ende des Tages, und da ist sehr, sehr viel möglich. Und genau.
Super. Philipp, vielen Dank, nicht nur für den Einblick in die Praxis, sondern auch für den gemeinsamen Ausblick.
Gerne. Danke dir.
Das war der Fabrik der Zukunft Podcast mit deinem Host Tobias Herwig. Hat es dir gefallen? Dann schreib mir eine Bewertung bei Apple Podcasts und empfehle mich in deinem Netzwerk weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.